Ich lese heute so drei Verse aus dem Nehemia. Das ist der Bericht von Nehemia, vom Sohn von Hachalia. Und im 20. Regierungsjahr vom Perserkönig ist er in der Residenz in Susa und da kommt sein Bruder, der Hananiel, und ein paar andere aus Judäa zu ihm. Und er fragt sie nachher, hey, wie geht es euch den Leuten in Israel, in Jerusalem, wo verschleppt worden sind? Nein, anders. Wie geht es den Juden, die nicht verschleppt worden sind? Es hat ein paar wenige gehabt. Die haben ja, wo sie verschleppt worden sind, haben sie eigentlich vor allem die Oberbevölkerungsgeschichte und dann auch mehr verschleppt und ein paar ganz wenige Leute zurückgelassen. Und so. Und dann haben sie mir gesagt, Menschen in der Provinz Juda, wo der Verschleppung entgangen sind, leben in grosser Not und Schande und die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmer und die Tore sind durch Feuer zerstört. Ich nehme euch heute mit in einen bedeutenden geschichtlichen Abschnitt vom Volk Israel und werde ganz am Schluss noch einen Bogen schlagen zu einer persönlichen Anwendung. Aber ich möchte eigentlich noch viel weiter vorne anfangen. Wir gehen jetzt von der Vogelperspektive, gehen wir oben runter in die Geschichte rein und ich fange ganz, ganz weit vorne an. Die Zeit von Josua bis zur Zerstörung von Jerusalem. Das mit dem Josua, ich glaube, das ist allen ganz geläufig. Das ist eine von diesen Geschichten, Nachfolger von Mose, unter ihm wird das Land Kanaan eingenommen. Dann stirbt Josua und dann wird das Volk etwa über 400 Jahre von Richter regiert, aber nur punktuell. Immer wenn sie in Not gewesen sind oder Richtungsweise gebraucht haben, hat Gott einen Richter berufen. Und sonst sind sie eigentlich, man könnte fast sagen, führungslos gewesen. Und das heisst auch, sie haben eigentlich gemacht, was ihnen gepasst hat. Einer der berühmtesten Richter ganz am Schluss war der Samuel. Da haben wir sogar zwei Bücher. 1. Samuel 1, 2. Samuel, 1. Samuel, 2. Samuel. Und dann kommt die Königszeit, wo wahrscheinlich aus allen Kinderstunden heraus total bekannt ist. Die drei wirklich grossen Könige. Angefangen beim Saul, dann über den David und dann über seinen Sohn, den Salomo. Und wo der Salomo stirbt, teilt sich das Reich auf. Der Rehabeam, das war sein Sohn, der Sohn von Salomo. Er war nicht so gut drauf, miesen Charakter, das Volk unterdrückt, so dass Gott gefunden hat, jetzt, ich gebe ihm Rehabeam, weil er so schlecht drauf ist, nur zwei Stämme. Das war das Nordreich. Er hat ihm den Stamm Juda gegeben und den Stamm Benjamin. Und dann hat Gott aus den Beamten von Salomo den Jerobeam berufen. Und dem hat er die 10 Stämme im Norden gegeben. Und von dort an, über viele, viele Jahre, ist das ein Teil des Reichs gewesen. Man redet eben vom Südreich oder vom Nordreich. Oder das Nordreich hat man auch Israel gesagt und im Südreich Juda. Und das ist ganz, ganz schwierige Zeit gewesen, auch später mit all den verschiedenen Königen. Vor allem der Jerobeam, obwohl er von Gott berufen worden ist, hat er ziemlich schnell mal den Götzendienst eingeführt in diesen 10 Stämmen und so. Und Gott hat immer wieder Propheten geschickt, um zu dem Volk zu reden, auch zu Juda später, Jesaja, Jeremia. Und das Volk hat es eigentlich schlimmer getrieben wie die Heiden, wie die Völker um sie herum. Also sie haben Kinderopfer gebracht, sie haben überall in der Stadt Götzenstatuen aufgestellt, sozial ganz schlecht und die Propheten haben eigentlich fast nichts können ausrichten. Und nach langer, langer Zeit hat Gott gesagt, hey, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich wie zu härteren Massnahmen ergreifen, sonst geht mein Volk unter. Und er hat fremde Völker gerufen, um die Israeliten in die Verbannung zu führen. Wo Israels Nordreich in die Verbannung geführt worden ist, war so das grosse Weltreich Assyrien gewesen. Wir sehen, das ist vom Persischen Golf bis aber nach Ägypten. Es heisst denn da, dass im Jahr 722 vor Christus die Assyrer das ganze Nordreich Israel erobert haben. Das sind also die 10 Stämme und die in die Verbannung geführt haben. Und etwa 140 Jahre später ist das Assyrische Reich vom Babylonischen Reich abgelöst worden. Und 140 Jahre später ist unter den Babyloniern dann auch Juda, also der Stamm Juda und der Stamm Benjamin, in die Verbannung geführt wurde. Jerusalem komplett zerstört und auch der Tempel, das ist alles im Erdboden gleich gemacht wurde. Und Israel hat in dem Moment auch als Nation aufgehört zu existieren. Kein Land mehr und kein Volk mehr. Kann man ganz schlecht lesen, gell? Okay. Die Geschichte, wer Geschichte liebt, der soll die Sachen nachlesen. Also die Geschichte vom König Saul, vom ersten König bis zur kompletten Zerstörung von Jerusalem, finden wir in diesen Büchern. 1. 2. Samuel, 1. 2. Buch König, 1. 2. Buch Chronik. Und das Interessante ist auch, dass die meisten prophetischen Bücher aus dieser Zeit stammen. Und für mich ist das auch ein Zeichen von der Barmherzigkeit Gottes. In dieser ganz, ganz schwierigen Zeit, auch in den Folgekönigen von Rehabeam und Jerobeam, da gibt es ganze Zielete in beiden Reichen. In dieser aller schwierigsten Zeit hat Gott Propheten hineingeschickt. Das finde ich sehr spannend. Da sind sie in Verbannung geführt worden. Und Gott hat durch Jeremia gesagt, die Verbannung, die wird eine Zeit gehen von 70 Jahren und dann werde ich euch wieder zurückholen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem bedeutenden Abschnitt, den ich angedeutet am Anfang, die ganze Wiederherstellungszeit, wo das Volk aus der Verbannung zurückkommt und Jerusalem und das ganze Volk und auch als Nation wiederhergestellt wird. Da möchte ich ein bisschen näher anzoomen. Das war eine Zeit von etwa 100 Jahren. Wo das passiert ist. Es sind drei Situationen gegeben, wo Leute aus Babylon eigentlich zurückgekommen sind, unter drei Mal. Und zwar ist das nur aus dem Stamm Juda und Benjamin gewesen, denn man sagt, die 10 Stämme aus dem Norden, die sind wie verschollen. Die erste Rückkehr unter dem Zerubabel, das ist der Kaiser Kyros, er hat versucht, allen Ländern, die sie erobert haben, ihre Religion sein zu lassen. Also ein sehr toleranter Kaiser gewesen. Aber er ist auch von Gott gebraucht worden. Und er hat eigentlich dann den Verbannten erlaubt, zurückzugehen und den Tempel wieder aufzubauen. Der Zerubabel, mit ihm sind etwa 42'000 Leute zurück aus der Verbannung. Also was ja eigentlich keine Verbannung mehr gewesen ist. Weil ganz viele sind einfach in Babylon geblieben. Die sind integriert gewesen. Aber 42'000 sind mit ihm mitgegangen. Und was sie als erstes gemacht haben, ist, sie haben den Altar wieder aufgebaut. Und nachher haben sie wollen an den Tempel bauen. Sie haben das Fundament vom Tempel gelegt. Und dann hat es massivste Widerstand gegeben von Leuten im Land und von den angrenzenden Ländern. Und sie haben das eingestellte Tempelbau. In dieser Zeit hat auch der Prophet Zacharia und Haggai prophezeit, sie haben dem Volk Mut gemacht, haben gesagt, hey, nehmt den Tempelbau wieder auf. Dann die Rückkehr unter dem Esra. Er war ein Schriftgelehrter gewesen, unter ihm sind nur etwa 1500 Leute zurück von Babylon nach Israel. Das war eine Reise von etwa 4 Monaten. Und dann schlussendlich das mit dem Nehemia. Mit ihm sind auch noch mal 43'000 Leute zurückgekommen. Aus der Verbannung. Und die Geschichte, mal schnell schauen, wo ich das habe. Okay. Die Geschichte finden wir auch im Buch Esra und Nehemia. Und wenn man gleichzeitig die prophetischen Bücher Haggai, Zacharia und Malachi liest, dann gibt das ganz ein tolles Päckchen. Für alle die, die schon möchten mal die Bibel durchlesen im Laufe von einem Jahr mit einem Bibelleseplan, oder vielleicht in 2 Jahren, wenn du jemals vorhättest, etwas so zu machen, dann musst du dir unbedingt einen chronologischen Bibelleseplan besorgen. So die üblichen Bibelleseplan, da hast du immer vielleicht am Morgen liest du etwas aus dem Alten Testament, dann am Mittag ein bisschen Lyrik, ein bisschen Psalmen und so, vielleicht noch etwas aus dem Neuen Testament. Das ist auch okay. Aber wenn du so richtig in die Geschichte eintauchen willst, dann musst du einen chronologischen nehmen. Und die tun die Texte ineinander hineinweben. Plötzlich kommt noch ein Psalm dazu, da kommt etwas vom Prophet. Und die Geschichte gewinnt enorm an Volumen. Und das ist das, was wirklich Spass macht für alle die, die gerne Geschichte haben. Ein kleiner Einschub. Der ganze Überblick, all die Sachen, das ist etwas, was ich im Unterricht immer wieder gelernt habe. Und ich habe schon einen Kurs angeboten für so ein Panorama über die biblische Geschichte. Wenn du mal findest, hey, ich würde mich gerne mal auf das einlassen, ich würde gerne mal ein bisschen mehr darüber wissen, dann komm doch mal auf mich zu. Ich tue das sehr gerne wieder mal anbieten. Und wenn wir noch ein bisschen näher anzoomen, zu dem Buch, das jetzt in der Allianzgebetswoche eine grosse Rolle gespielt hat, wo es eigentlich darum geht, dass steinige und geistliche Mauern wieder aufgebaut werden, eben unter dem Nehemia und unter dem Esra. Das fängt eigentlich an mit der Berufung vom Nehemia. Ich lese hier nochmal Kapitel, jetzt muss ich schnell überlegen, 1-4. Das haben wir schon gelesen. Genau, die ganze Geschichte, wo sein Bruder kommt. Und nachher ist ja der Nehemia extrem ergriffen, wo er von der Not von Juda, von Israel gehört. Er hat gefastet, er hat priegt, er hat betet, er hat Gott gesucht. Und kommt dann, das ist im Herbst gewesen, und im Frühling kommt die Szene, wo dem König auffällt, dass sein Mundschenk schlecht drauf ist und sagt, hey Nehemia, was ist denn mit dir los? Bist du krank? Und dann sagt der König ganz einfach, nein, das ist es nicht. Gell, ich blage etwas. Und er erzählt dem Brühe warm, was ihn beschäftigt. Und dann sagt der König dann zu ihm, ja, was brauchst denn du, um die Stadtmauern und die Sachen wieder aufzubauen? Und dann hat er ganz klar eine Liste gehabt, was ich brauche. Ich brauche Empfehlungen schreiben, ich brauche Holz und. Und dann hat ihn der König freigesetzt, um die Stadtmauern wieder aufzubauen. Das ist total spannend. Dann ist er nach Israel gegangen und hat bei Nacht und Nebel die Stadtmauern inspiziert und ist dann später vor das Volk gestanden. Und dann lesen wir seine Motivationsrede im Nehemia 2, jene so ab Vers 17. Er steht vor dem Volk und sagt, ihr selber seht die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen, die Stadt sind verbrannt, kommt, lasst uns die Mauern aufbauen, um die Schande aus der Welt zu schaffen. Und dann hat er ihnen auch erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Gunst beim König und all das Material, das er bekommen hat. Und das hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, hey, ja komm, wir gehen das Werk, bauen wir die wieder auf. Und sie haben sich mit Eifer an die Vorbereitungen von diesem wichtigen Unternehmen gemacht. Und dann haben sie auch gesagt, der Gott vom Himmel wird es uns gelingen lassen, wir sind in Dienen, wir machen uns das Werk, wir bauen die Mauer auf. Und sind dann eigentlich vom Nehemia eingeteilt worden. Die Mauer war ungefähr 3 Kilometer lang gewesen. Und an der breitesten Stelle 7 Meter und bis 3,60 Meter hoch. Und dann hat es eine ganze Liste da rein, noch im Buch Nehemia, wo sagt, wer wo arbeitet. Die Vornehmen, denen war es zu dreckig gewesen. Die Vornehmen heisst, die haben sich nicht einbinden lassen, nicht einbauen lassen in den Aufbau von dieser Mauer. Aber alle anderen schon. Also, es werden 2-mal Goldschmied erwähnt. Und das sind ja die, die mit feinen Händen feine Sachen machen, oder? Es wird der Hohepriester erwähnt, Priester, die Leviten, Frauen. Praktisch alle haben an dem Mauerbau mitgeholfen und haben das in sage und schreibe 52 Tage die Mauer fertig aufgebaut. 52 Tage ist nicht so wahnsinnig lang. In dieser Zeit haben sie extreme Anfindungen gehabt. Es hat so ein paar Beamte gegeben. Ich sage euch, nehmen nur einen. Der Sanballat, der Tobia und der Geshem. Und sie haben von Anfang an den Nehemia verspottet. Du musst dir auch vorstellen, du hast eine schwierige Arbeit vor dir und bist motiviert. Und da steht einer nebendran und lächelt dich immer so ein bisschen an und witzelt zum anderen. Und sagt, dummes Zeug, wenn ein Fuchs an die Mauer rumpelt, dann geht die gerade um. Und so ein Projekt, das machst du doch nicht in so kurzer Zeit und all die Sachen, oder? Sie sind wirklich gelästert, sich lustig gemacht. Später sind sie wütig geworden, weil sie gemerkt haben, dass das Projekt Fortschritt macht. Es ist sogar so weit gekommen, dass sie das Gefühl haben, wir können jetzt nur noch, wenn wir die militärische Aktion machen und die Juden angreifen, können wir das Projekt stoppen. Und Gott hat das vereitelt und verhindert. Dann haben sie versucht, den Nehemia aus der Stadt zu locken, um ihn entweder gefangen zu nehmen oder umzubringen. Aber er hat gesagt, hey Leute, ich habe eine ganz wichtige Arbeit, ich kann jetzt nicht einfach zu euch kommen. Die haben das 3-mal hintereinander, haben sie ihn aus der Stadt locken. Dann haben sie ihn bedroht mit falschen Vorwürfen. Also, sie haben ihn wirklich aufs Übelste verleumdet. Sie haben ihm alles Böse angedichtet. Und wenn du das so liest, merkst du, hey, das ist so gemein. Wenn schon mal verleumdet worden ist, wenn man mal schon Sachen über dich erzählt hat, die hinten und vorne nicht stimmen, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Sie haben einiges im Petto gehabt, ihre Finde. Sie haben dann auch Propheten bezahlt, dass sie falsch prophezeien. Sind zum Nehemiah und er sagt, ja, Gott hat gesagt und so. Haben den Nehemiah so in Verruf bringen. Dann haben sie auch Spionen nach Jerusalem geschickt, zum Infos holen und haben dem Nehemiah noch einen Drohbrief geschrieben, um ihn zu verängstigen. Der Nehemiah, ich liebe den Typ. Das, ehrlich, wenn ihr das schon lange nicht mehr gelesen habt, ihr müsst das Buch unbedingt mal lesen. Wenn es um Leiterschaft geht oder so, oder Visionär, oder heute würde man vielleicht sagen auch Apostel, hat eine wahnsinnig gute Haltung in all dem hinein. Eine wahnsinnig gute Haltung. Ja, no, gut. Die Mauer ist gleich fertiggestellt worden. Im Kapitel 6, Vers 15, lesen wir etwas über das. Da heisst, dennoch wurde die Mauer vollendet am 25. Tag vom Monat Elul. Nach 52 Tagen haben wir es geschafft. Als die feindlichen Völker ringsumher das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Diesen Völkern ist das etwa einmal passiert, um Israel herum. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte. Und dann kommen wir in eine ganz eine entscheidende Phase noch. Also es ist nicht nur darum gegangen, so die äußeren Mauern wieder aufzubauen, sondern jetzt wird wie bei einer Rakete nochmal eine zweite Stufe gezündet und so. Jetzt kommt der Esra ins Spiel. Er war ein Schriftgelehrter gewesen. Eben, er ist ja auch aus Babylon dann mit seinen 1500 Leuten da angezogen. Und was mir da besonders gefällt, Kapitel 1 bis 6, da heisst dann zu dem Auftritt am 7. Monat, wo die Israeliten dann in einer Stadt gelebt haben, versammelt sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sagen, Esra, bring doch das Buch, die Tora, das Gesetz, wo der Herr den Israeliten durch den Mose gegeben hat. Das ist, glaube ich, etwas, was sich jeder Pastor würde wünschen. Wenn ihr eines Morgens voll versammelt vor unserem Haus in Degesheim steht und sagt, hey Josef, bring das Buch raus und lies uns vor, oder? Ich finde es interessant, dass das Volk die Initiativen ergriffen hat. Er hat gesagt, hey, lies uns vor. Der bringt also er die Tora, das Gesetzbuch vor Gemeinde, vor Männer, Frauen und Kind und alle, die es verstehen können. Und dann haben sie vom frühen Morgen bis am Mittag aus dieser Tora vorgelesen, vor dem Wassertor. Und das ganze Volk hat angespannt zugelassen. Ein paar Stunden, oder? Höchste Konzentration. Die haben kein iPhone gehabt und so. Und dann heisst, Esra macht die Buchrollen auf und er ist ein bisschen höher gestanden. Sie haben dann extra so ein Holzgerüst gemacht. Ich glaube, von denen kommen auch in der reformierten katholischen Kirche die Kanzeln, die so in die Mauer reinbauen, gell? Ich war am Freitagabend hier im Worship in der reformierten Kirche, ein bisschen früher. Und dann habe ich den Messmann gefragt, gesagt, du, ich würde auch gerne mal die Dusche auf die Kanzel gehen. Ja, sicher, natürlich und so, Seile weg und so. Und dann bin ich da drauf. Wow. Ich wünsche mir so eine. Hey. Überhaupt habe ich ein Flair für so die grossen Landeskirchen. Ich liebe die. Am liebsten hätte ich so eine. Also vom Gebäude her meine ich. Oben, brüstig ist mit weichem Samt. So kannst du, wenn dich abstützt oder draufklopfst, ist Samt polstert und so. Und dann hat er mir gesagt, weisst, das ist noch aus der Zeit, wo die Kirche voll war, wo auch die Empore voll war, dass die Leute von der Empore dich auch sehen und hören. Und er hat gesagt, ich mag mich sogar noch an einen Pfarrer erinnern, wo die Kirche noch voll war. Und der hat dann auch mir recht Post abgegeben. Gut. Also, ich glaube, das kommt von da. Esra hat das Gerüst gehabt, damit alle ihn sehen. Und zuerst hat er dann gebetet und alle haben mit erhobenen Händen Amen gesagt über sein Gebet. Dann haben sie sich auf die Knie geworfen und mit ihrer Stirn den Boden berührt, um Gott die Ehre zu erweisen. Kommt euch da irgendein Bild sein, wenn ihr das hört? Moslem, oder? Kennt die Bilder, wenn sie in der Moschee sind und beten und so? der neuen Besetzung ist ein bisschen anders, aber die Wirkung bleibt gleich. Genau. Das ist so der Auftritt gewesen. Und dann haben sie gemerkt, dass sie ganz viele Sachen nicht mehr gemacht haben, die Gott ihnen einmal gesagt hat. Zum Beispiel das Laubhüttenfest. Das heisst, seit der Zeit vom Josua haben sie das nicht mehr gefeiert. Das sind sage und schreibe 800 Jahre. Und sie haben gesagt, das hätten wir mal sollen. Und sie haben all die Sachen wieder aufgenommen. Dann haben sie auch Buße da. Ich denke auch, dass Gott wirklich durch die Tora, sie haben plötzlich einen Spiegel vorgehalten bekommen und haben gemerkt, ups, da sind wir völlig ab der Rolle. Im Kapitel 9, Vers 1 bis 3 heisst es, am 24. Tag in dem Monat haben sich alle Israeliten zu einem Fastentag versammelt und sie haben für die damalige Zeit dem Ausdruck verleiht, indem sie einen Sack angelegt haben und sich Erden aufs Haupt gestreut haben. Und all die Nachkommen Jakobs, die zu Israel gehören, haben sich ausdrücklich von allem Fremden geteilt, weil sie haben sich zum Teil auch mit Frauen oder Männern verheiratet aus umliegenden Völkern und Gott hat ihnen gesagt, das ist für euch nicht gut. Sie haben ihre Schuld bekannt, sie haben sich von ihren Plätzen erhoben und dann haben wir weiter wieder 3 Stunden aus dem Gesetz vorgelesen. Also wir merken, der Murbau, das ist sein, oder? Aber diese Art von Murbau, das ist nochmal ganz etwas anderes. Und das Verrückte ist noch, dass Israel, das ganze Volk, genau aus diesen Gründen in Verbannung geführt worden ist, weil sie all die Ordnungen von Gott über Bord geworfen haben. Also nur die Mauer wieder aufbauen, greift zu kurz. Du musst auch die innere Mauer wieder aufbauen, damit das wirklich wieder zum Leben kommt. Und dann haben sie den Bund erneuert mit Gott und auch schriftlich festgehalten, was ihre Verpflichtungen sind. Und da lese ich euch mal so ein paar Sachen vor. Heute wären es vielleicht ein bisschen andere. Aber sie haben gesagt, von jetzt an werden wir unsere Söhne und Töchter nicht mehr mit Ausländern heiraten und umgekehrt. Wir werden uns auch keine Männer und Frauen von dort nehmen. Wenn Fremde bei uns in der Stadt sind und am Sabbat, am Sonntag, Zeug verkaufen, kaufen wir nichts. So, apropos Sonntagsverkauf. Denig hat gesagt, wir werden das Erlassjahr wieder feiern, also das Gnadenjahr, all 7 Jahre. Wir werden für die geweihten Brot sorgen für im Tempel. Wir werden festlegen, wer wann Brennholz für den Altar muss bringen. Wir bringen jedes Jahr die ersten Früchte ab den Feldern. Wir tun auch die erstgeborenen Söhne und die erstgeborenen vom Vieh in den Tempel bringen, zum Gott weihen. Wir bringen auch den ersten Brotteig von der ersten Ernte in den Tempel. Wir bringen den 10. Teil vom Ertrag von unseren Feldern, den Leviten. Und am Schluss sagen, wir werden das Haus von Gott nicht vernachlässigen. Also, da ist ziemlich etwas passiert. Und ich habe euch gesagt, ich will am Schluss eine Parallele ziehen zu einer persönlichen Anwendung. Ich habe es total spannend gefunden, dass sie das Erste, was sie aufgebaut haben, unter dem Zerubabel, ist der Altar gewesen. Und der Altar, der steht in erster Linie wirklich auch für Opfer zur Vergebung der Sünden. Aber auch Dankopfer und Opfer an speziellen Fest. Aber ich glaube, wenn eine Stadt in Schutt und Asche liegt, oder das Leben von einem Menschen oder von einer Familie, das Erste, was es echt braucht für eine Auferstehungsgeschichte, ist, dass sie an den Altar gehen. Stellvertretend das Kreuz. Heute. Dass wir zu Jesus gehen und sagt, und bei Jesus die Vergebung abholt, die er uns verheißen hat. Dass all das Trennende zwischen uns und Gott, dass das einmal weggeräumt wird. Und nachher, und nein, da möchte ich weiterführen. Also Vergebung von der Sünde, dann die Versöhnung mit Gott, Wiedergeburt und dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Sachen gehören für mich dort hinein. Und Jesus hat ja nachher gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es geht wirklich darum, in die Gegenwart von Gott zu kommen. Und für das steht der Tempel. Gott hat gesagt, ich lasse im Tempel meinen Namen wohnen. Dort ist meine Gegenwart im Allerheiligsten über dieser Bundesladen, über dieser vergoldeten Kiste. Und er hat gesagt, ich lasse dort meinen Namen wohnen. Und es geht wirklich darum, dass ich über den Altar, über die Kreuzszene, in die Gegenwart von Gott kommen. In die Gemeinschaft mit ihm. In die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und nachher unter dem Nehemia haben sie die Stadtmauer aufgebaut. Und für mich ist das ein Symbol, oder im übertragenen Sinn könnte man sagen, es geht darum, dein alte Leben aufzuräumen. Also wenn eine Existenz wirklich nur noch Staub und Aschen ist, dann hat das Gründe. Du selber bist schuldig geworden, Menschen sind an dir schuldig geworden, Muren sind abgebrochen worden, es sind Verletzungen passiert, es ist ein Haufen Schutt rum, innere Muren sind abgerissen worden, vielleicht die Mauer vom Gewissen ist abgerissen, und es geht darum, dass man sein Leben, nachdem er übers Kreuz zu dieser Gegenwart Gottes gekommen ist, dass man das Leben von davon aufräumen. Um das herum geht nicht. Und das ist klar, wenn du in einem christlichen Elternhaus gross geworden bist, hast du weniger aufzuräumen wie jemand anderer, der völlig in seinem Leben abgesifft ist und sich völlig verloren hat. Den Schutt aufräumen, Wiedergutmachung machen, Heilung erleben. Und dann das Letzte, das Einführen vom Gesetz, vom Esra, das, was der Esra gemacht hat, oder das Volk ihn sogar dazu herausgefordert hat, ist eigentlich dann wieder das Einüben, wir würden heute sagen, von dem jesusmäßigen Lebensstil. Das Einüben von dem, was sie nicht mehr gemacht haben und darum in die Verbannung gekommen sind. Der neue Lebensstil. Wie kann ich denn leben, dass mit meinem Leben nicht wieder hinten runtergeht, nachdem ich am Altar vorbeigekommen bin? Nachdem ich in der Gegenwart Gottes bin, in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, das reicht noch nicht. Oder aus Aufräumen. Wenn ich noch nicht versuche, neu zu leben, ein neues Denken einzuüben, werde ich vielleicht früher oder später wieder am genau gleichen Ort landen. Und für das braucht es etwas, für das neue Denken. Ich glaube, wir brauchen zuerst Informationen, und das haben sie aus der Tora raus, durch all die stundenlangen Lesungen, haben sie die Informationen bekommen, was sich Gott eigentlich gedacht hat. Dann braucht es auch eine Anleitung, wie kann ich das leben? Also wenn es heisst, du sollst nicht scheiden. Ja, wie kann ich leben, dass ich nicht scheide? Es ist schnell gesagt, mach das, tu das nicht, das ist verboten. Wie kann ich denn das halten? Und das sehen wir im Neuen Testament, Matthäus 28 am Schluss, wo Jesus sagt, ihr geht hier alle Welt, macht die Menschen zu allen Jünger, lehren sie Information, lehren sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe, und machen sie zu Jünger und taufen sie. Also das ist ein Einüben. Und nachher geht es darum, das wirklich zu tun. Wie sollen wir das tun? Was sollen wir tun? Und wenn du heute vielleicht da rein bist und findest, wenn du jetzt die Linien anschaust von Altar, Tempel, über Stadtmauer und Tora, und du merkst, hey, ich bin noch gar nie bei einer von diesen Stationen, dann ist es heute eine Möglichkeit, genau zum Altar zu gehen. Du kannst heute einen Anfang machen. Wenn du merkst, hey, ich bin eigentlich nur bis zur Aufbau der Stadtmauer gekommen. Aber wie erlebt sich das neue Leben als Nachfolger von Jesus? Bist du gelehrt worden? Haben wir dir gesagt, wie man das macht? Oder bist du einfach so in einem Strom mit unserer Vineyard-Gemeinschaft? Du schwimmst einfach so mit und du hörst ein oder andere und weisst gewisse Sachen, die du sicher nicht sollst tun. Und einen Haufen Grauzonen gibt es vielleicht gleich. Überleg dir auch, wie das für dich weitergehen könnte. Und dann noch eine kleine Werbeeinlage. In 2 Wochen haben wir Samstag oben Gottesdienst. Ich habe Charlie Jung gefragt, ob er sein Lebenszeugnis würde geben. Einerseits und andererseits 2. Februar, gell? 2. Februar, genau. Mit Terminkulisse, ja, gut. Und auf der anderen Seite das Sozo einführen. Sozo ist eine Art von spezieller Seelsorge. Der Charlie, ich würde sagen, sein Leben ist wirklich Schutt und Asche gewesen. Und er hat durch diese Art von Seelsorge eine völlig, würde man sagen, eine Verstehung erlebt. Hat jetzt mit seiner Frau zusammen, mit der Lisbeth zusammen, eigentlich einen starken Dienst in dem Sozo, dass sie vielen Leuten dienen. Das ist total spannend. Und ich freue mich sehr auf die Zeit. Und ich würde euch einfach Mut machen, vielleicht an dem Samstagabend auch hierher zu kommen und coole Geschichte von Jesus zu hören, was er so mit Menschen macht. Gut. Vater, ich möchte danken dir einfach für die Geschichten, die du machst mit einem ganzen Volk oder mit einzelnen Menschen, mit Familien, mit Sippen. Und die Geschichten stehen nicht umsonst in der Bibel. Du hast eine Absicht mit dem. Du hast eine Absicht, dass die Geschichten uns immer wieder neu berühren. Uns zeigen, wo wir stehen. Uns ermutigen, weiterzugehen. Und ich bitte dich, dass überall dort, wo du heute ein Herz berührt hast, dass du die Frauen und Männer einfach weiterführst dort drin. Und ich danke dir für die unglaubliche Möglichkeit, dass aus Schutt und Asche oder aus einem Tal voll Knochen völlig neues Leben kann entstehen. Und ich danke dir, dass genau das verändert die Leben. Auch Menschen, die dich nicht kennen, inspiriert, dich kennenzulernen. Und so segne ich euch, ich segne euch im Namen vom Vater im Himmel und im Namen von Jesus und im Namen vom Heiligen Geist. Ich segne euch in euren Prozessen und ich segne euch in euren Weg hinein. Amen.